Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen uns heute unter ein Kapitel stellen aus dem 1. Samuel Buch, und zwar 1. Samuel Kapitel 26. Wir fahren also fort in unserer Predigtreihe über das erste Buch Samuel und kommen jetzt zu Kapitel 26. Aber die Siphiter kamen zu Saul nach Gibea und sprachen: Hält sich nicht David verborgen auf dem Hügel Hachila vor der Wildnis? Da machte sich Saul auf und zog zur Wüste Sif hinab, und mit ihm 3000 auserlesene Männer aus Israel, um David in der Wüste Sif zu suchen. Und Saul lagerte sich auf dem Hügel Hachila, der vor der Wildnis liegt, am Weg. David aber blieb in der Wüste. Und als er sah, dass Saul ihm nachfolgte in die Wüste, da sandte David Kundschafter aus und erfuhr mit Gewissheit, dass Saul gekommen war. Und David machte sich auf und kam an den Ort, wo Saul sein Lager hatte. Und David sah den Ort, wo Saul mit seinem Heerführer Abner, dem Sohn Ners, lag. Denn Saul lag in der Wagenburg. Und das Volk lagerte um ihn her. Da redete David und sprach zu Achimelech, dem Hethiter, und zu Abisai, dem Sohn der Zeruja, dem Bruder Joabs, folgendermaßen oder so: Wer will mit mir zu Saul in das Lager hinabsteigen? Und Abisai sprach: Ich will mit dir hinabsteigen. So kamen David und Abisai zum Volk bei Nacht. Und siehe, Saul lag da und schlief in der Wagenburg, und sein Speer steckte in der Erde bei seinem Kopfende. Abner aber und das Volk lagen um ihn her. Da sprach Abisai zu David: Gott hat deinen Feind heute in deine Hand ausgeliefert. Und nun will ich ihn doch mit dem Speer an den Boden spießen, nur einmal, dass ich es zum zweiten Mal nicht nötig habe. David aber sprach zu Abisai: Verdirb ihn nicht, denn wer könnte seine Hand an den Gesalbten des Herrn legen und unschuldig bleiben? Weiter sprach David: So wahr der Herr lebt, sicherlich wird der Herr ihn schlagen, oder seine Zeit wird kommen, dass er stirbt oder in einen Krieg zieht und umkommt. Der Herr aber lasse es fern von mir sein, dass ich meine Hand an den Gesalbten des Herrn lege. So nimm nun den Speer an seinem Kopfende und den Wasserkrug und lass uns gehen. So nahm David den Speer und den Wasserkrug vom Kopfende Sauls, und sie gingen weg. Und es war niemand, der es sah, noch merkte, noch erwachte, sondern sie schliefen alle, denn ein tiefer Schlaf von dem Herrn war auf sie gefallen. Als nun David auf die andere Seite hinübergegangen war, stellte er sich von ferne auf die Spitze des Berges, sodass ein weiter Raum zwischen ihnen war. Und David rief dem Volk, und Abner, dem Sohn Nias zu und sprach: Antwortest du nicht, Abner? Und Abner antwortete und sprach: Wer bist du, dass du dem König so zurufst? Und David sprach zu Abner: Bist du nicht ein Mann? Und wer ist dir gleich in Israel? Warum hast du denn deinen Herrn, den König, nicht bewacht? Denn es ist einer vom Volk hineingekommen, um deinen Herrn, den König, umzubringen. Das war nicht gut, was du getan hast. So wahr der Herr lebt, ihr seid Kinder des Todes, dass ihr euren Herrn, den Gesalbten des Herrn, nicht bewacht habt. Und nun, siehe, wo ist der Speer des Königs und der Wasserkrug, der an seinem Kopfende war? Da erkannte Saul die Stimme Davids und sprach: Ist das deine Stimme, mein Sohn Davids? David sprach: Es ist meine Stimme, mein Herr und König. Und weiter sprach er: Warum verfolgt mein Herr seinen Knecht? Denn was habe ich getan? Und was ist Böses in meiner Hand? So möge doch nun mein Herr, der König, auf die Worte seines Knechtes hören. Reizt der Herr dich gegen mich? So lasse man ihn ein Speisopfer riechen. Tun es aber Menschenkinder, so seien sie verflucht vor dem Herrn, dass sie mich heute aus der Gemeinschaft am Erbteil des Herrn verstoßen, indem sie sagen: Geh hin, diene anderen Göttern. So falle nun mein Blut nicht auf die Erde fern von dem Angesicht des Herrn. Denn der König von Israel ist ausgezogen, um einen Floh zu suchen, wie man einem Rebhuhn nachjagt auf den Bergen. Da sprach Saul: Ich habe gesündigt. Komm wieder, mein Sohn David, und ich will dir künftig kein Leid antun, weil heute mein Leben in deinen Augen wertvoll gewesen ist. Siehe, ich habe töricht gehandelt und mich schwer vergangen. David antwortete und sprach: Siehe, hier ist der Speer des Königs. Einer der Burschen soll herüberkommen und ihn holen. Der Herr aber wird jedem vergelten nach seiner Gerechtigkeit und seiner Treue. Denn der Herr hat dich heute in meine Hand gegeben, ich aber wollte meine Hand nicht an den Gesalbten des Herrn legen. Und siehe, wie heute dein Leben in meinen Augen wertgeachtet gewesen ist, so möge mein Leben wertgeachtet werden vor den Augen des Herrn, und er möge mich aus aller Bedrängnis erretten. Saul sprach zu David: Gesegnet seist du, mein Sohn David. Du wirst es gewiss tun und vollenden. David aber ging seines Weges, und Saul kehrte wieder an seinen Ort zurück. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, dieses Kapitel hier, Kapitel 26 des ersten Samuel-Buches, erinnert sehr stark an die Ereignisse, die wir vor einiger Zeit aus Kapitel 24 hörten, also an das vorletzte Mal, als wir aus der Predigtserie über das erste Samuel-Buch eine Predigt hörten. In 1. Samuel 24 wurde uns berichtet, wie sich David mit seinen Männern in der Höhle versteckt hielt. Vorne saß Saul, zum Greifen nahe, aber David tastete damals das Leben Sauls nicht an. Hier in unserem Kapitel erfahren wir erneut, wie respektvoll Davids sich gegenüber dem Gesalbten des Herrn verhielt. David, der wusste, gegen einen solchen Mann, gegen jemanden, der der Gesalbte des Herrn ist, erhebe ich nicht die Hand. Das steht nicht in meiner Macht. Das Gericht, das überlasse ich Gott. Punkt. Aber das einzige Mittel, das ich habe, so David, das ist das Wort. Und sowohl in 1. Samuel 24 als auch hier in Kapitel 26 übt David unmissverständlich Kritik an dem Unrecht, das ihm von Saul angetan wurde. Und nicht nur David, auch heute die Gemeinde hat ein Mittel, um das Unrecht anzuprangern. Und zwar, das ist das Wort, das ist die Verkündigung. Mit dieser Wortmacht weist auch heute die Gemeinde Gottes auf den Zorn Gottes hin. Ja, mehr noch. In Wahrheit ruft sie damit, mit ihrer Verkündigung, auch das Gericht Gottes über die Feinde Gottes und auch die Feinde seines Volkes herab. Sie verkündet, das Gericht, es wird kommen. Gegen die, die das Recht der Erwählten Gottes, der geistlich Armen, der Unterdrückten mit Füßen treten. Und die Gemeinde Gottes auch heute, sie ist davon überzeugt, dass eine solche Verkündigung an diese Welt, auch an die fromme Welt, nicht vergeblich ist. Jakobus schreibt einmal in Jakobus Kapitel 5, Vers 10. Nehmt zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die geredet haben. Bitte achten wir auch auf diesen Nachsatz, die geredet haben. Das Ausharren und die Geduld der Propheten zeigt sich gerade in den Situationen, in denen sie geredet haben. Ihr Ausharren, ihre Geduld, sie offenbarte sich gerade darin, dass sie mutig und tapfer aufgetreten sind und dann in dieser Gelegenheit Widerstand erfuhren und dann harrten sie aus und blieben geduldig. Aber diese Wahrheit, wenn wir uns noch gut erinnern, die hatten wir bereits gehört. In Kapitel 24. Warum muss uns das hier wiederholt werden? Reicht hier nicht eigentlich ein einziger Bericht aus, in dem uns berichtet wird, wie geistlich, vorbildlich sich David verhielt? Bitte erinnern wir uns noch einmal, als David das erste Mal, nachdem er die Chance hatte, Saul zu töten und diese Möglichkeit dann nicht wahrnahm, sondern mit einem sicheren Abstand zu Saul sprach, da hatten die Worte, die Saul dann sprach, das sehen wir aus der Antwort, dann auf David Eindruck gemacht. David hat ihm etwas verkündet und Saul erkannte plötzlich, ja, ich habe falsch gehandelt. Und er nimmt dann Abstand von der weiteren Verfolgung Davids. Er geht nach Hause, nach Gibea, dort wo er wohnte. Er geht zurück in seinen Alltag hinein. Und dann waren es die Siphiter, so lesen wir hier gleich in Vers 1, die übrigens erneut Saul animierten: Verfolgt doch den David. Ach ja, die Siphiter. Was muss deren Feindschaft gegen David doch groß gewesen sein? Warum taten sie das eigentlich? Was bewegte sie? Wir wissen es nicht. Aber wir wissen, dass die Siphiter das schon einmal taten, nämlich wir lesen es in 1. Samuel 23. Und bei dieser Gelegenheit dichtete David einen Psalm, und zwar Psalm 54. Und daran, da lesen wir, interessanterweise sagt David, dass sich Fremde gegen ihn erhoben haben. Und Gewalttätige. Und dann sagt David bezeichnenderweise: Sie, die Siphiter, hatten Gott nicht vor sich gestellt. Psalm 54, die Verse 5 und 6. Gott stand den Siphitern nicht vor Augen, als sie handelten. Waren die Siphiter also Opportunisten? Achteten sie bei dem, was sie taten, nur darauf, wie sie wohl am besten aus dieser Situation profitieren können? Nicht im Sinn von zwei streiten sich, Saul und David, dann schlagen wir uns am besten gleich auf die stärkere Seite und profitieren auf diese Weise von dem Konflikt. Ja, möglicherweise dachten die Siphiter in dieser Weise. Auf jeden Fall, als die Siphiter erneut Saul darauf hinwiesen, wo David sich aufhielt, nämlich auf dem Hügel Hachila vor der Wildnis, wie wir in Vers 1 lesen, da zog Saul erneut mit 3000 Mann aus, um nun dann endlich David zur Strecke zu bringen. Erneut blies Saul zur Jagd auf David. Er bezeichnet sich selbst als ein Rebhuhn, das gejagt wird von 3000 Mann. Erneut. Und sehen Sie, man könnte jetzt einwenden, siehst du, das Mittel des Wortes hat doch nichts gebracht. Hat doch alles nichts gebracht, was David da dem Saul sagte. David, dann schreite doch wenigstens jetzt zur Tat. Dann nimm doch wenigstens jetzt dein Recht in deine eigenen Hand. Und dieses zweite Mal, das ist ja der Unterschied zum ersten Mal, begab David sich tatsächlich auch aktiv in die unmittelbare Nähe Sauls. Nicht das erste Mal geriet David unbeabsichtigt in die Nähe Sauls. Er hatte sich versteckt hinten in der Höhle. Und Saul kam dann hinein in die Höhle. Er konnte gar nicht weg. Damals stand David ganz unvorbereitet seinem Gegner gegenüber. Und gerade dieser Umstand, dass damals Saul dem David so einfach vor die Füße gelegt wurde, und er seine eigenen Männer trotzdem abhielt, Gewalt gegen Saul einzusetzen, Saul zu töten. Gerade das beeindruckte ja, das machte den David so groß. Saul selbst verstand das nicht. Er formulierte, wir lesen es in Kapitel 24, Vers 20, wenn jemand seinen Feind finden und ihn dann friedlich seines Weges ziehen lässt. Dazu gehört viel. Das war das Starke, das Beeindruckende in Kapitel 24. Aber hier in unserem Kapitel war David der Aktive. Sein Vorgehen, sein Verhalten arrangierte er selbst. dieser Nacht sprach er zu zwei Männern und er rief sie auf, in das Lager Sauls zu gehen. Und einer, Abisai, ging dann mit. Wir lesen es in den Versen 5 und 6. Nicht wahr? Es ist deutlich, dieses Mal ging eindeutig die Initiative von David aus. Warum? Warum macht David das? Wollte er erneut zeigen, was für ein toller Mann er ist? Oder was sonst? Warum tut er das? Er hätte doch einfach verschwinden können. Am Ende unseres Kapitels, in Vers 23, lesen wir Folgendes. Sagt David Folgendes. Der Herr aber wird jedem vergelten nach seiner Gerechtigkeit und seiner Treue. Denn der Herr hat dich heute in meine Hand gegeben. Ich aber wollte meine Hand nicht an den Gesalbten des Herrn legen. Ich auch diese Worte klingen ja wie so ein Echo von dem, was wir auch schon in Kapitel 24 gehört haben. Aber noch einmal, war diesmal wirklich so klar, dass es Gott der Herr war, der hier den Saul in die Hand Davids gegeben hatte? Mal umgekehrt, begab sich hier nicht David mutwillig in Gefahr? Man stelle sich nur mal vor, Abner oder einer der 3000 Männer, die da um Saul lagen, wäre aufgewacht in dieser Nacht, als sich David dort im Zentrum des Lagers aufhielt. Was dann? Wie sollen wir dieses Unternehmen Davids beurteilen? Ich war so eindeutig wie in Kapitel 24, scheint das hier nicht zu sein. Zur Beantwortung dieser Frage sollten wir zunächst uns noch einmal Vers 12 anschauen. 1. Samuel 26, Vers 12. Dort heißt es, ich zitiere, so nahm David den Speer und den Wasserkrug vom Kopfende Sauls und sie gingen weg. Und es war niemand, der es sah, noch merkte, noch erwachte, sondern sie schliefen alle, und jetzt, denn ein tiefer Schlaf von dem Herrn war auf sie gefallen. Es war also tatsächlich Gott, der dem David hier half, sodass sein Vornehmen gelang. Insofern ähnelt dieses Kapitel dem Kapitel 24. Und doch, noch einmal. Die Initiative hier ging von David aus. Warum tat der Mann das? Warum ergriff er die Initiative? Zweitens, wir stellen weiterhin fest, dass David im Blick auf seinen Plan ganz offensichtlich sehr sicher war. Er war sich völlig gewiss darüber, dass Gott ihm half. Mit anderen Worten, von daher ist es nicht möglich, dieses Kapitel so auszulegen, so zu interpretieren, als solle uns hier ein leichtfertiges Bravourstück Davids vor Augen gestellt werden. Guck mal, was für Abenteuer der in der Nacht alle macht. Nein, es war vielmehr so, dass Gott der Herr dem David seine Zustimmung zu dessen Tun dadurch bezeugte, dass er ihm eine Hilfe war. Und damit ändert sich auch die Frage, die wir an dieses Kapitel zu stellen haben. Dann geht es nämlich nicht mehr darum, die Frage beantwortet zu bekommen, welche Absicht David mit dieser nächtlichen Tat verfolgte, sondern die Frage lautet, was wollte Gott damit? Was bezweckte Gott, der Herr, damit? Und dann wird Folgendes deutlich. Dieser nächtliche Gang Davids in das Lager von Saul, er erfolgte gar nicht um Davids Willen, sondern um Sauls Willen. Und so werden wir den Eindruck, den ich eben gerade erwähnte, nämlich dass David hier zeigen wollte, was für ein toller Mann er ist, eindeutig zurückweisen müssen. Vielmehr ist das, was wir hier lesen, eine Lektion für Saul und auch für die Männer in Sauls Umfeld. So sollten wir dieses Kapitel verstehen. Und darin besteht eben auch ein weiterer Unterschied zu dem Bericht, als David mit Saul in der Höhle war. Damals war Saul völlig allein. Saul war damals gewissermaßen von seinem Volk getrennt, von denjenigen, die für seine Sicherheit die Verantwortung trugen. Dagegen trat Abner hier stark in den Vordergrund. Abner wird auch von David hier deutlich angegangen. Warum hast du nicht besser auf deinen Herrn, den König, aufgepasst? Nicht, ich lese noch mal Vers 16. Abner, das war nicht gut, was du getan hast. So wahr der Herr lebt, ihr seid Kinder des Todes, dass ihr euren Herrn, den Gesalbten des Herrn, nicht bewacht habt. Und nun siehe, wo ist der Speer des Königs und der Wasserkrug, der an seinem Kopfende war? Überlegen wir mal. Aus einem gewissen Abstand spricht David so zu den Männern. Ist das nicht übertrieben? Abner, du sollst gut auf Saul aufpassen, damit du lange leben bleibst, sonst bist du ein Kind des Todes. Und heißt das nicht auch, damit ihr mich noch lange alle verfolgen könnt? David sprach hier direkt Abner an. Aber Abner stand hier natürlich stellvertretend für den gesamten Anhang Sauls. Und deswegen wechselte David ja dann auch innerhalb des Satzes vom Du zum Ihr, Vers 16. Also zum Mehrzahl, zum Plural. Überlegen wir mal, hätten wir an Davids Stelle nicht eher die Möglichkeit genutzt, den Abner dazu aufzurufen, sich von Saul zu distanzieren, zumindest innerlich, aber auch äußerlich. Anstelle davon sagt David hier, passt ihr wohl gut auf den Saul auf euren König? Ist das nicht überzogen von David? Denn noch einmal, was macht dieser Saul gerade? Er verfolgt David. Wir hätten vielleicht direkter geredet. Aber ich denke, dass David gerade durch diese indirekte Redeweise, die natürlich ironisch war, Abner und seine Männer wachrütteln wollte. Überlegen wir mal, nach dieser Rede, wie wird Abner und wie werden die Männer Sauls danach über David unter sich gesprochen haben? Eigentlich hatten sie ja gar nichts gegen David. Im Gegenteil, sie liebten ihn, sie schätzten ihn als Heerführer. Vermutlich werden sie nach dieser Rede David sich zugeraunt haben. Der Mann ist völlig unschuldig. Natürlich auch ungefährlich. Es ist schlicht dumm von unserem König, so jemanden zu verfolgen. Und dann noch mit 3000 Mann. Und dann auch eine Wache aufzustellen, die sich dann die Nacht um die Ohren hauen muss. Warum eigentlich? Gegen wen geht es? Gegen David? Oh, das ist nicht nötig, das haben wir jetzt erlebt. David, er wird seine Hand nicht gegen den Gesalbten des Herrn erheben. Aber trotz allem, trotz der Feststellung, David sei ungefährlich, vielleicht auch trotz der Beliebtheit Davids, trotzdem folgten diese 3000 Männer dem Saul und ließen sich für diese Treibjagd gegen David instrumentalisieren. Und genau diese Inkonsequenz, die nimmt David hier ironisch aufs Korn. Und so bringt er Sauls Männern die Botschaft rüber: Abner. Und all ihr Männer, überlegt doch einmal, denkt doch einmal nach. Entweder oder. Entweder seid ihr für Saul, und in diesem Fall solltet ihr tatsächlich voll und ganz hinter Saul stehen. Dann solltet ihr auch mit den Motiven von Saul übereinstimmen. Dann solltet ihr auch in David eine große Gefahr sehen. Und dann solltet ihr auch den Saul bewachen. Oder ihr stimmt der Überzeugung Sauls nicht zu. Und dann solltet ihr ihn verlassen. Aber bitte nicht so halbherzig. Einerseits gegen David, aber dann doch wieder für ihn, irgendwie doch gewissermaßen auch vielleicht über den Parteien schweben, jetzt Saul folgen, aber auch nicht so ganz. Vielleicht auch die goldene Mitte zu suchen. Ach, ein solcher Weg in einer Auseinandersetzung führt immer nur zur Mittelmäßigkeit. Zwischen heiß und kalt liegt eben lau, und das schmeckt niemandem. Und dieses hier vor die Wahl stellen, dieses Drängen auf eine persönliche Stellungnahme, nicht einfach im Strom mitschwimmen, das ist auch der Ruf des Sohnes Davids. Jesus Christus, er sagt einmal: Wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Im Blick auf Christus gibt es keine Neutralität, keine Halbheit und auch keine Halbherzigkeit. Mit der Mehrheit mitlaufen, nur deswegen, weil sie im Augenblick die größeren Bataillone hat, mehr Macht zu haben scheint, und dann irgendwie im Geheimen doch mit David oder in unserem Fall mit Jesus Christus sympathisieren. Abner, in der Gesellschaft von Saul wird von dir erwartet, dass du meinst und dass du es auch sagst und dass du auch so handelst, dass David der gefährlichste Feind Sauls ist. David, er will also hier Abner und seine Männer herausfordern. Er weist sie auf seine Konsequenzen hin. Mit anderen Worten sagt er hier: Seid doch einmal in eurem Leben keine Weicheier, die einfach nur so mitlaufen. Denkt doch einmal darüber nach, was ihr da eigentlich macht. Überlegt doch einmal, jeder für sich persönlich: Warum folge ich eigentlich dem Saul nach? Sollte ich nicht eigentlich doch eher auf die andere Seite treten? Wenn das der Fall ist, dann lasst uns zu David hinausgehen, außerhalb des offiziellen Lagers, und seine Schmach tragen. Diese Formulierung "außerhalb des Lagers treten", wir haben sie vorhin in Hebräer 13, Vers 13 gelesen. Dort verwendet der Schreiber des Hebräerbriefes sie nicht im Blick auf David, sondern im Blick auf den Sohn Davids, auf Jesus Christus. Aber genau in diesem Kapitel, Hier in 1. Samuel 26 können wir anschaulich lernen, was das heißt. Wo stehst du? Lasst uns hinausgehen, außerhalb des Lagers, und seine Schmach tragen. Aber dafür dann ein gutes Gewissen behalten. Lasst uns Farbe bekennen. Bekennen, ja, auch in unserer Gemeinde. Für einige von uns ist bald der biblische Unterricht zum Abschluss gekommen. Und dann steht jeder von uns vor der Frage, wie geht es dann weiter? Willst du persönlich, Mitglied in der Gemeinde werden, dann Bekenntnis ablegen oder nicht oder vielleicht noch nicht? Ich meine, eine klare Antwort ist notwendig. Natürlich kann man auch irgendwie sagen, naja, pragmatisch erscheint es mir sinnvoller, das vielleicht jetzt gleich zu tun, dann habe ich es hinter mir oder so. Aber dann sollten wir hier einmal lesen, wie David die Leute anpackt. Vers 15. Abner, es ist einer vom Volk hineingekommen, um deinen Herrn, den König, umzubringen. Noch einmal, das ist natürlich ironisch, das ist spöttisch. Das ist höhnisch gesprochen. Glaubst du das, Abner? Glaubst du das Märchen von dem bösen Werwolf namens David? Oder überlege mal, ob Saul oder die Mehrheit, wo im Augenblick die Macht ist, dich dazu drängt, das Spiel des bösen Wolfes mitzuspielen. Abner, es gibt für dich nur die Wahl. Entweder du spielst mit Saul mit, oder du gehst von Saul weg und folgst mir. Indem David hier den Abner und seine Männer vor die Wahl stellte, verlangte er von Abner und den 3000 Mann Klarheit, Deutlichkeit, einmal im Leben Entschiedenheit. Beim ersten Mal, nach der Begegnung in der Höhle, bei der Rede zwischen David und Saul, in Kapitel 24, da mochte es so sein, dass alles noch nicht so klar war. Es war ja auch überraschend, es war ja auch von beiden Seiten unvorbereitet, sowohl von David als auch von Saul. Uns fiel damals auf, wie emotional Saul reagierte. Er verfiel sogar in eine Art sentimentale Form von Heulen. Er gab David sogar recht, du bist gerechter als ich, David. Und Saul bat ihn David sogar darum, und zwar nicht um eine Kleinigkeit, er bat um die Verschonung seiner Nachkommen, wenn David einmal König geworden ist. Als wir das lasen, da hatten wir in Kapitel 24 ja noch so ein gewisses Maß an Sympathie, auch Mitleid für Saul. Saul, der war ganz offensichtlich tatsächlich in seinen Gefühlen erschüttert. Aber offensichtlich bereute Saul später, was er getan hatte. Und ich sagte damals, wenn jemand etwas bekennt, dann kann es sein, dass er danach, wenn er das nochmal sich überlegt, es zu einer tieferen, abgrundtieferen Feindschaft führt gegenüber dem, dem er erst Schuld bekannt hat, als sie zuvor war. Und darum ist diese Wiederholung für Saul sehr nützlich. Denn in der Zwischenzeit hatte Saul genug Gelegenheit, über die ganze Sache einmal ausgiebig nachzudenken dort in Gibea. Sich noch einmal ein Bild über die ganze Lage zu machen und sein Tun noch einmal zu reflektieren. Auch wenn diese Begegnung hier in der Nacht erneut unerwartet war, Sauls Reaktion war ja tatsächlich nun beherrschter, regulierter, kontrollierter, durchdachter und darum wohl auch, ich sag mal, ehrlicher. Auch David konnte sich hier jetzt besser vorbereiten als damals nach dem Höhlenereignis. Dies kann man auch übrigens an seinen Worten erkennen. Beim ersten Mal verwies David eigentlich nur auf seine eigene Unschuld. Er sagte: Saul, ich bin unschuldig. Hier beim zweiten Mal erreichte er Saul auf einer tieferen Ebene. Er sagte nicht nur, dass er unschuldig ist, sondern er forderte den Saul auf. Saul, überlege doch einmal, du, was ist eigentlich dein Beweggrund, deine Motivation für deine Verfolgungsaktion? Machst du dieses aus Gott oder ist dieses aus den Menschen? Und dabei spricht David den Saul zunächst nicht direkt an, sondern nur indirekt. David wandte sich hier an Abner. Auch das ist im Blick auf Saul freundlich. Offensichtlich will er jede Konfrontation mit Saul vermeiden. Das sehe dann zu sehr nach einem hämischen Machtspielchen aus. Und doch, Davids Worte schlagen natürlich direkt neben Saul ein, wie Granaten. Das war sogar dann der Fall, als David darauf hinwies, man müsse doch zwischen Gott und den bösen Beratern wählen. Nicht Vers 19, reizt der Herr dich gegen mich? So lasse man ihn ein Speisopfer riechen. Tun es aber Menschenkinder, so seien sie verflucht vor dem Herrn. Nicht so, als ob die Verfolgung gegen David nicht von Saul initiiert worden war, sondern von irgendwelchen Beratern Sauls, anderen Menschenkindern. Sehr freundlich gegenüber Saul. Übrigens, ich weise auch darauf hin, was David gegenüber Saul hier nicht tat. Was vielleicht wir getan hätten. David beruft sich gegenüber Saul niemals und auch hier nicht an dieser Stelle auf seine eigene Salbung. Er sagt nicht: Saul, du vergreifst dich an einem Gesalbten, denn ich bin ebenfalls von Samuel gesalbt, genau wie du. Ein Amt, das jemand bekleidet, sollte von dem Amtsträger selbst niemals als Argument für die eigene Stellung verwendet werden. So im Sinn von: weißt du nicht, wen du vor dir hast? Ich bin auch ein Gesalbter. Ich bin auch ordiniert oder was auch immer. Im Grunde macht man sich durch eine solche Argumentation, nicht weil sie falsch ist, aber man zeigt damit seine Schwäche. Aber David sagt etwas anderes. Darauf bitte achten wir auch. David sagt durchaus, und das ist lehrreich: Saul, ich gehöre auch zum Volk Gottes. Ich habe von Gottes wegen ebenfalls ein Recht am Erbe des Volkes Gottes. Und daraus jagst du mich jetzt weg. Vers 19, zweiter Teil. Sie seien verflucht, die mich heute aus der Gemeinschaft am Erbteil des Herrn verstoßen. Saul, wenn deine Attacken gegen mich so weitergehen, dann muss ich bald in ein anderes Land gehen. Man vernimmt hier gleichsam das Vorspiel von dem, was wir dann in Kapitel 27, also im nächsten Kapitel, lesen. Dort lesen wir, dass David tatsächlich zu den Philistern nach Gath floh. Dafür ist auch Sauls Verhalten verantwortlich. Denn ein König ist dazu da, um die Menschen zu schützen. Und ein König in Israel ist dazu da, dass die Menschen Gott dienen. Jeder Amtsträger hat Verantwortung für die, die ihm anvertraut sind. Hier warnte David den Saul. Ähnliches hat sich im Lauf der Kirchengeschichte nicht selten wiederholt. Da hat man es in christlichen Gemeinden Brüdern und Schwestern unmöglich gemacht, zu leben. Durch geistliche Tyrannis, durch Willkür, indem man nicht mehr den Menschen das Wort Gottes brachte. Mitglieder sahen sich dann veranlasst, diese Gemeinde zu verlassen. Und nicht selten landeten sie dann nicht in einer anderen Gemeinde, sondern in der Welt. Wurden verweltlicht bei den Philistern, um es hier mit den Worten von 1. Samuel zu sagen. Und dafür tragen diese Menschen selbst Verantwortung. Auch David trug sie. Und wenn er hier hinzufügt, und dann muss ich dort fremden Göttern dienen, Vers 19, dann ist das seine Verantwortung, die er nicht einfach auf Saul abschieben kann. Aber bitte vergessen wir auch nicht, dass unser Herr und Heiland einmal sein Wehe ausgesprochen hat über diejenigen, die die Kleinen geärgert haben, die einen Strauchelblock vor ihre Füße gelegt haben, die sich vielleicht lustig über sie gemacht haben, über ihre Kleinheit, über ihre Primitivität. Oder denken wir auch einmal daran, dass einmal der Sohn Davids, der erhöhte Sohn Davids, Jesus ausrief zu einem anderen Saul, nämlich Saulus von Tarsus: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Nicht diese Frage stellte Christus vor den Toren von Damaskus, dem Saulus von Tarsus. Paulus berichtet einmal Jahre später über dieses Ereignis in einer Predigt, in einer Verkündigung gegenüber dem König Agrippa. Und er weist hier auf etwas hin, was wir in Apostelgeschichte 9 gar nicht lesen, dass der erhöhte Herr dieses in hebräischer Sprache sagt. Apostelgeschichte 26, Vers 14 lesen wir das. Möglicherweise werden wir dadurch noch deutlicher hier an dieses Kapitel aus dem ersten Buch Samuel erinnert. Jesus stellte dem Saul von Tarsus diese Frage, als dieser Mann mit der Verfolgung der Christen in Palästina ziemlich fertig war. Die Sache war abgeschlossen und nun also auch noch die Christen in Damaskus, auch die müssen noch dran glauben. Damals wurde durch die Verfolgung von Saulus von Tarsus und den anderen die Gemeinde Gottes auch zerstreut. Aber merkwürdig, dort im Ausland, dort in der Fremde, da gingen die Christen nicht dazu über, anderen Göttern zu dienen, wie David es hier fürchtete, sondern im Gegenteil, sie brachten den anderen das Evangelium, sodass diese sich von ihren Götzen bekehren konnten, um dem Lebendigen, dem wahren Gott zu dienen. Aber dafür gehören die Christen, gehören wir, nicht zu David, sondern eben zum Sohn Davids. Sie gehören zu dem, der größer ist als David. Als David weg vor Saul floh, weg aus dem Erbteil Gottes hin zu den Philistern, bedeutete das für ihn tatsächlich den Beginn einer nicht sehr schönen Zeit in seinem Leben, um es ganz vorsichtig zu sagen. Das lesen wir dann in Kapitel 27. David diente zwar auch in diesem anderen Land nicht anderen Göttern, aber er passte sich in vieler Hinsicht dem Lebensstil der Philistern. Wir werden das noch sehen. Dagegen, als die Gemeinde, als die Christen vor Saulus von Tarsus flohen, bedeutete das den Beginn der Mission. Gerade durch Verfolgung, durch Zerstreuung, durch Vertreibung kam die Weltmission in Gang. Die Mission, die dann weit über die Grenzen des jüdischen Volkes hinausging. In diesem Punkt übertrifft das Neue Testament das Alte erheblich, und zwar dank des Wirkens des Geistes Gottes und dank des Geistes von Jesus Christus. Wie reagierte Saul nun hier auf das, was David ihm sagte? Ich sagte bereits, dass Saul hier eine Gelegenheit hatte, nun kontrolliert, durchdacht zu antworten. Und das tat dann auch der König Saul. Doch konkret heißt das, Saul ist dieses Mal leider viel weniger bereit, Schuld anzuerkennen und zu bekennen, als beim ersten Mal. Vers 21, es kommt sehr kurz rüber, oder? Ich habe gesündigt. Und wenn man sich dieses Wort einmal im Hebräischen anschaut, dann verwendet Saul hier das schwächste Wort für Sünde. So im Sinn von, ich habe mich geirrt, ist dumm gelaufen. Und dann fuhr Saul auch fort, ich habe töricht gehandelt und mich schwer vergangen. Aber auch dieses Wort vergangen hat eher den Sinn von entgleist, da ist was schief gelaufen. Ich habe da einen Bock geschossen, kann jedem mal passieren. Merken wir? Es sind alles Worte, die nicht wirklich Sünde als das ansprechen, was es ist. Es sind alles Formulierungen wie, naja, schiefgelaufen in meinem Leben. Das ist nicht wirklich Sündenerkenntnis. Das ist schon gar nicht Buße. Und Saul lädt dann ja auch David gleich mit großer Leichtfertigkeit ein, doch wieder zurückzukommen. Komm wieder, mein Sohn David. Ich will dir künftig kein Leid antun. Es klingt so im Sinn von, naja, ich habe ein paar Mal schon den Speer gegen dich geschleudert. Ich bin schon seit Jahren dir auf den Fersen. Aber lass uns jetzt die ganze Sache mal vergessen. An meinem Hof gemeinsam etwas trinken und dann Schwamm drüber. Als David das erste Mal mit Saul sprach, da schien dieser Mann Saul für einen Augenblick noch gebrochen zu sein. Auch wenn das sicher zurückzuführen ist auf den Überraschungseffekt. Das zweite Mal kommt hier eher der ungebrochene Stolz Sauls zum Ausdruck. Sünde, sie wird hier nicht bestritten, aber doch bagatellisiert. Saul spricht hier Worte, die in ihrer Frömmigkeit so schmierig sind. So aalglatt, dass David daran kein Heil hat und kein Halt findet. Deswegen geht David auch nicht darauf ein. David, er wurde von dem, was Saul hier sagte, nicht mehr beeindruckt. Und auch uns berührt es eigentlich nicht mehr, nach dem, was wir jetzt alles so gehört und gelesen haben. Das war in 1. Samuel 24 wohl noch etwas anders. Da war man noch bewegt, beeindruckt, dass ein Mensch, der plötzlich vor den Trümmern seines Lebens stand, innerlich zusammenbrach. Aber hier verhält es sich anders. Hier wird deutlich, dass Saul sich inzwischen gegenüber David und gegenüber seinen Argumenten eingeigelt hatte. Furchtbar, oder? Vielleicht hegte David bis dahin noch eine kleine Hoffnung. Wer weiß, man kann es ja noch mal probieren, dass Saul sich wahrhaftig demütigt. Bezeichnenderweise nahm David in dieser Nacht den Speer von Saul mit. Es war der Speer, der in den vorigen Kapiteln uns schon mehrfach begegnet war. Wir lasen immer wieder von diesem Speer des Saul. Und wir lesen bezeichnenderweise immer dann von diesem Speer, wenn Saul im Begriff stand, erneut eine rote Ampel zu überfahren. Insofern ist dieser Speer gleichsam das Symbol von Sauls zunehmender Verhärtung. Der Speer, der immer wieder in Richtung David geschleudert wurde. Der Speer, auf dem Saul sich lehnte, als er seinen Mordplan gegen die Priester von Nob ausbrütete. In 1. Samuel 22, Vers 6. Dieser Speer Sauls, er war ein gefährliches Ding. Doch David sagte am Ende des Dialogs: Siehe, hier ist der Speer des Königs. Einer der Burschen soll herüberkommen und ihn holen. Mit anderen Worten, Saul, der Speer, der gehört dir. Leider, aber er gehört dir. Damit sind wir weit weg. Weit weg von dem anderen Saul, von dem Saulus von Tarsus, der bei der Erscheinung des Sohnes von David auf den Boden fiel. Und als Christus ihm die Frage stellte: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Da antwortete Saulus von Tarsus mit einer Frage: Wer bist du, Herr? Und auch, was muss ich tun? Seht, das ist Bekehrung. Das ist wahrhaftige Bekehrung. Dagegen beobachten wir hier, trotz mancher frommer Worte, eine zunehmende Verhärtung. Und das sind die beiden Richtungen. Angesichts des großen Davids. Also wenn wir vor dem Sohn Davids stehen. Amen.